Das Grundproblem ist natürlich schon einfach, so ein Festival zu veranstalten an einem Ort, wo es keine Infrastruktur gibt. Also sozusagen eben in der berühmten Pampa. Anders, auch wenn es ein bisschen schade ist, sind halt diese neuen City-Festivals plötzlich ehrlich gesagt die Zukunft. Also diese klassischen Festivals irgendwo am Feld wird es wahrscheinlich so nicht mehr geben.
Herzlich willkommen zum Klimadialog, dem Podcast von Klimaaktiv. Mein Name ist Jannik Hittissen und gemeinsam mit euch stelle ich mir die brennendste Frage unserer Zeit. Wie schaffen wir das mit dem Klima? Dazu spreche ich mit Österreichs Klimaidolen, also den Menschen, die uns Mut machen, die anpacken und vorangehen. Zusammen finden wir heraus, was wir von ihren Erfolgsrezepten lernen können. Der Sommer ist da. Und das bedeutet auch, es ist Festivalsaison. Von Juni bis September findet fast jedes Wochenende irgendwo ein Festival statt. Vielleicht fährst du ja auch bald los, um deine LieblingskünstlerInnen zu sehen. Falls ja, hast du darüber nachgedacht, ob das Festival, das besuchst, nachhaltig ist? In meiner Festivalplanung hat das bisher ehrlich gesagt eine eher untergeordnete Rolle gespielt. Dabei ist ja eigentlich klar, dass solche Großevents oft mit einem ordentlichen Fußabdruck daherkommen. Wieso das aber nicht so sein muss, erfahren wir heute. Wir klären, woher die meisten Emissionen eines Festivals stammen und welche Art von Festivals am besten für die Klimakrise gewappnet ist. Außerdem fragen wir uns, worauf man selbst als Festivalbesucherin achten kann. Kleiner Spoiler, gerade bei der An- und Abreise gibt es da große Hebel. Dazu sprechen wir in dieser Folge gleich mit zwei Menschen, die sich in der Live-Musik- und Festivalbranche gut auskennen. Der eine ist Felix Meyer-Mellenhoff. Er hat vor 3 Jahren das Paradiesgarten-Festival in Bruck an der Leitha gegründet, das sich von Beginn an auf die Fahne geschrieben hat, eines der nachhaltigsten Festivals in Österreich zu sein. Unser zweiter Gast, Andreas Jansch, ist mehr in der Musikindustrie zu Hause und setzt sich dort schon seit einiger Zeit für mehr Klimabewusstsein ein. Aber am besten stellt er sich einfach selbst vor.
Ja, mein Name ist Andreas Jansch. Ich leite das Indie-Label Las Vegas Records in Wien hier. Ich betreibe auch mit 2 Kollegen aus Hamburg die Plattform Fanclub. Und ja, hier zu Gast, glaube ich, bin ich als Teil des Leitungsteams von Music Declares Emergency Österreich. Ja, Music Declares Emergency kümmert sich ein bisschen um die Awareness, was Klimawandel und die Klimakatastrophe betrifft innerhalb der Musikindustrie. Wir versuchen, möglichst viele Künstlerinnen und Künstler zu überzeugen, uns bei uns beizutreten und wirken auch innerhalb der Musikszene sozusagen, innerhalb der Labels, Agenturen und so weiter, sich ein bisschen dem Thema Klimawandel anzunehmen.
Woher kommt diese Idee, woher kommt diese Organisation ursprünglich?
Music Declares Emergency kommt eigentlich aus England, gibt es mittlerweile in sehr vielen Ländern, also von der USA, Schweiz, Deutschland, Portugal, Kanada. Also es ist eine sehr verbreitete Organisation mittlerweile und eine gute Freundin hat mich angesprochen und hat gemeint, hey, also sie ist eher Musikkonsumentin und hat gemeint, hey, was ist mit dir los? Gibt schon in so vielen Ländern, Österreich hinkt schon wieder hinten nach, macht's doch mal was. Und genau, dann haben wir beschlossen, mit ihr gemeinsam und mit noch ein paar anderen Kolleginnen Music Declares Austria zu gründen. Und genau, das machen wir jetzt seit 2 Jahren ungefähr.
War dir das Thema Klima schon immer ein Anliegen oder gab es irgendwie so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, das ist echt heftig, da muss ich jetzt irgendwie was machen?
Tatsächlich eigentlich immer schon. Oder schon sehr lange, immer schon ist natürlich ein großes Wort, aber tatsächlich eigentlich immer schon so ein bisschen im Privaten, dann ja, als Familienvater kommt einem, glaube ich, schon noch eine Spur näher und ja, also im privaten Bereich fand ich es immer schon sehr, sehr wichtig und freue mich jetzt auch, dass ich das in meiner Profession da was beitragen kann.
Gibt es irgendeine Aktion, irgendeine Veranstaltung, Kampagne, auf die du besonders stolz bist mit Music Declares?
Ich fand, dass der Klimastreik letztes Jahr ganz großartig gelungen ist. Da durften wir den Music Act für die Schlusskundgebung aussuchen mit Bibiza und Ames. Waren das wirklich 2 ganz tolle Acts und war genau das, was wir wollten, nämlich ein bisschen breiter gehen, ein bisschen größeres Publikum erreichen. Und ja, die 2 haben das super gemacht, war super Stimmung und wir waren ja sehr, sehr happy. Ist uns gut gelungen, glaube ich.
Cool. Wenn wir jetzt einen Blick in die Musikszene werfen, wie nimmst du denn allgemein die Musik und im Speziellen eben auch die Festivalszene wahr? Ist das Thema da, Klima da angekommen?
Jein, wie immer gibt's da zwei Seiten. Also ich habe schon das Gefühl, es gibt einige Veranstalter, denen das noch ein bisschen wurscht ist, oder die da sozusagen, ja, wie immer sehr spät reagieren auf die Geschichte. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Leute, die das seit längerer Zeit sehr, sehr ernst nehmen und denen das sehr wohl sehr wichtig ist. Ich glaube auch tatsächlich, dass es dass Festivals als solche nicht nur Teil des Problems sind, sondern schon auch Teil der Lösung. Man muss sich jetzt schon vergegenwärtigen, dass sehr viele Musikveranstaltungen, Festivals und Ähnliches abgesagt wurden, wegen Wetterkapriolen, wegen Starkregen, aber auch wegen absurden Dingen wie aufgeweichter Boden am Parkplatz und sowas. Ja. Und wenn du heutzutage ein Festival für, weiß ich nicht, oder eine Musikveranstaltung für 20.000 Leute planst und du keinen öffentlichen Verkehr aufstellen kannst und du angewiesen bist auf 10.000, einen Parkplatz für 10.000 Leute und du deswegen absagen musst, dass der Parkplatz nicht funktioniert, dann ist das natürlich schon höchst bedenklich und da werden einige VeranstalterInnen umdenken müssen, glaube ich.
Wenn du jetzt auf Großveranstaltungen oder auch einfach Konzerten, Festivals unterwegs bist, gibt es da Dinge, die dir immer wieder auffallen, die dich stören, dass sie so oft so sind, was das Klima angeht? Und weitergedacht, gibt es auch Dinge, wo du sagst, okay, das ist schon voll besser geworden, das ist jetzt ganz anders als vor 10 Jahren vielleicht?
Also ich glaube, was mich noch immer so stört oder ein bisschen ratlos zurücklässt, sind diese Müllberge nach diesen klassischen Camping-Festivals. Also ich verstehe einfach nicht, warum das nicht geht oder wie rücksichtslos man da sein kann. Also das ist wirklich was, wo, also wenn da die Bulldozer, die zurückgelassenen Zelte und Bierdosen und was auch immer zu Müllbergen aufhäufen. Also da bin ich schon immer noch ein bisschen fassungslos, wie das heutzutage so sein kann. Genau, auf der anderen Seite habe ich schon noch das Gefühl, dass der öffentliche Verkehr oder da wesentlich zugenommen hat, dass einfach auch viele junge Leute gar kein Auto mehr haben oder keinen Zugang mehr zum Auto haben und da öffentlich anreisen. Und da hat sich auch viel, viel mehr getan. Also ich kann mich erinnern, dass es damals, keine Ahnung, jetzt wirklich vor 15 oder 20 Jahren von Linz nach Wiesen zu kommen, war einfach völlig unmöglich ohne Auto. Also das wäre einfach nicht gegangen. Und genau, da hat sich schon viel getan.
Ein Beispiel für ein Festival, das sehr gut ohne die Anreise mit dem Auto auskommt, ist das Paradiesgarten-Festival in Burg an der Leiter, circa eine halbe Stunde außerhalb von Wien. Fast 90% der BesucherInnen reisten letztes Jahr mit dem Zug an. Wie die VeranstalterInnen das geschafft haben, klären wir gleich. Zuerst lernen wir das Festival ein bisschen besser kennen. Felix, der das Event mitbegründet hat, gibt uns ein paar Einblicke, was das Paradiesgarten-Festival eigentlich ausmacht.
Das Paradiesgarten-Festival ist, ich würde sagen, noch immer ein recht neues elektronisches Musikfestival, das jährlich Anfang August im Sommer in Bruck an der Leiter stattfindet, nämlich am 1. August-Wochenende. Wenn wir es kurz beschreiben wollen, ist es die elektronische Musik, die uns natürlich antreibt. Gibt es auch ein großes Genre natürlich. Wir stützen uns auf die wärmere Seite der elektronischen Musik, das, was gut nach draußen passt. Wir wollen eigentlich, wenn man so will, die Clubszene in Wien und die Open-Air-Szene und alles, was so an Raves passiert, eine Bühne draußen geben, eine Festivalbühne, nämlich wie man sie in jeder anderen Großstadt kennt. Das ist, glaube ich, was Neues in und rund um Wien. Das gab es davor in der Form noch selten. Und das Zweite, was wir uns zur Aufgabe setzen, ist die Nachhaltigkeit in den Fokus zu rücken, nämlich zu schauen, wie können wir eine Musikveranstaltung so ökologisch, so nachhaltig wie möglich produzieren.
Du bist ja jetzt schon länger in der Festivalbranche auch tätig, hast auch zum Beispiel fürs Mysteryland in den Niederlanden gearbeitet. Wann kam denn dann der Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt möchte ich selber dein eigenes Festival aufziehen?
Ja, ich schwör's dir, es war das erste Mal, wo ich mit 23 auf ein Festival in Amsterdam gegangen bin, nämlich auf das Amsterdam Open Air, das in einem wunderschönen Park stattfindet, wo es mich gerissen hat und ich gesehen habe, wie eine Festival-Community aussehen kann, was ein Festivalmarkt eigentlich ist. Wir wachsen ja auf in Österreich mit ein paar echt coolen Festivals. Bei uns kennt man das Frequency Festival, das Nova Rock, jetzt mittlerweile das Electric Love und viele coole kleine Festivals, die alle ihre Berechtigung haben. Aber was wir nicht kennen, ist eine Festivalkultur in Amsterdam, wo ab April bis September jedes Wochenende rund um Amsterdam sicher 5, 6 Festivals stattfinden und sich demnach diese Qualität der Festivals total abhebt, weil sie wissen, wir können nur bestehen, wenn wir jedes Jahr was Neues machen, wenn das wirklich ein Build-up ist und eine Szenerie ist, die einzigartig ist. Und das hat mich total mitgerissen. Und ich war eigentlich gar kein elektronischer Musikliebhaber davor. Ich habe in Amsterdam Musik, in Valencia Musik studiert und bin nach Amsterdam gekommen mit null Ahnung von Martin Garrix und von David Guetta und von den ganzen Konsorten und habe das dort zum ersten Mal gesehen und habe eigentlich nur daran gedacht, wie kann ich das nach Österreich bringen und wann bin ich so weit, dass ich eigentlich alles so richtig aufgeschnappt habe und diese Informationen nehmen und in Österreich stattfinden lassen kann. Und es kam, wie es kam. Corona hat mich dann zurück nach Hause gebracht, 2020. Und ich habe zufällig eine Gruppe Belgier kennengelernt, die seit 2017 das Paradise City Festival organisieren. Und das Paradise City Festival war so besonders, weil es natürlich auch elektronische Musik macht in Belgien, in der Nähe von Brüssel, aber auch diesen Nachhaltigkeitsaspekt so geprägt hat. In einer Zeit in Brüssel, wo Pfandbecher, wo der CO2-Abdruck noch gar nicht so groß waren. Und wir haben in einer langen Nacht diskutiert und geschaut, was gibt's hier, und haben herausgefunden, es ist eigentlich circa der gleiche Zeitpunkt in Österreich. Es gibt auch nicht sehr, sehr viele Festivals noch, vor allem in der Größe, die viel für die Nachhaltigkeit tun. Und wir haben gesagt, lass uns das machen. Wien ist die zweitgrößte deutschsprachige Stadt der Welt und hat noch kein Festival, das diese Underground- und Clubkultur in der Form nach draußen bringt, mit drei verschiedenen Stages in der Größe auf einem einzigartigen Ort und zugleich Nachhaltigkeit an die Leute bringt. Und das war der Startpunkt und die Initiative. Und so ist das Ganze entstanden.
War das eine Herausforderung von Anfang an, die Nachhaltigkeit dazu mitzudenken? Es gibt ja wahrscheinlich 100 andere Dinge, an die man gleichzeitig auch denken muss, wenn man ein Festival startet.
Voll, 100.000 andere Dinge, die man gar nicht erwartet. Das Mysteryland, weil du es angesprochen hast, ist das, glaube ich, noch immer das älteste ongoing Festival der Welt seit 1993. Ein Festival neu zu starten, ist eine ganz andere Aufgabe, wie ein Festival weiterzutragen. Aber im Sinne der Nachhaltigkeit hatten wir einen riesengroßen Vorteil, nämlich dass wir das Paradise City Festival als Partner, als Schwester-Event hatten, die extrem viel gelernt haben in dem Bezug und viel teilen konnten. Und wir von Anfang an wirklich, und das ist eigentlich das Geheimnis unseres Erfolgs, dass wir wirklich von der ersten Sekunde an gesagt haben, Nachhaltigkeit ist part of our DNA, das starten wir. Wir machen keine Kompromisse und das ist ein Riesenstartvorteil. Und Nachhaltigkeit war eigentlich ein Thema, wo wir uns da von Anfang an, zumindest intern, leicht getan haben. Wir wussten natürlich nicht, wie das ankommt und wie unsere Besucherinnen und Besucher auf dieses Thema eingehen. Aber die ersten 2 Jahre waren ein wirklich großer Erfolg und die Leute, die Besucherinnen und Besucher, die schätzen das Thema extrem. Und das ist so irgendwie für uns und für mich die Bestätigung, we're on the right track hier und wir machen das Richtige, weil es wird in Zukunft so sein, so wie in Holland, so wie in Belgien und so wie auch am Glastonbury in England mittlerweile, dass die Leute genau schauen werden, was machen die eigentlich mit dem Thema Nachhaltigkeit und was ist es wirklich, was sie tun, und haben sie eine CO2-Analyse gemacht und verbessern sie sich. Das ist jetzt noch in den Kinderschuhen, aber ich glaube, das wird kommen, und von den Gesprächen, die wir mit Besucherinnen und Besuchern haben, die schätzen das sehr und das fühlt sich auch gut an, wenn man ein Wochenende mal wo ist und so sagen kann, das war auf die krasseste Weise nachhaltig, wie ich gefeiert habe. Und das ist irgendwie witzig. Das macht extrem Spaß, wenn man das Feedback bekommt.
Du behältst wahrscheinlich auch die restliche Festivalbranche ganz gut im Blick. Gibt es da so Beobachtungen, wo du dir denkst, das stört mich wirklich, das möchte ich besser machen, was die Nachhaltigkeit angeht?
Ich habe den Effekt nie, dass es mich stört so sehr, wie dass ich mich freue, wenn Sachen gut gemacht werden, weil ich habe dann irgendwie auch das Gefühl, na, vielleicht haben sie doch ein bisschen geschaut, was wir so machen. Weil das war von Anfang an auch das Ziel. Wir wollten nie fingerzeigend herkommen. Ich war 6 Jahre in Amsterdam. Ich habe eigentlich mit der lokalen Festivalbranche gar nichts am Hut gehabt. Verhalte mich nach wie vor so, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht fingerzeigend unterwegs sein, sondern wir wollen total transparent von Anfang an sein. Und wir wollen uns messen und wir wollen das veröffentlichen. Wir wollen jedem die Möglichkeit geben, zu sehen, was wir gut machen, aber auch, was wir schlecht machen. Und wir wollen halt ein kleines, neues Festival sein, das beim Lieferanten anfragt und sagt, habt ihr nicht auch eine hybriden Lichtturm. Und am Anfang natürlich wissen sie auch wahrscheinlich gar nicht, was es ist. Aber mittlerweile merke ich so rundum in der Lieferantenszene, das ist ein Riesenteil unseres CO2-Abdrucks, die Produktion des Festivals, kommt das Thema an, wird man nicht mehr schräg angeschaut, sondern ja, das können wir organisieren. Und das taugt mir extrem. Und ich glaube, je öfter, je mehr man das macht, je öfter man nachfragt und wenn auch einmal ein großes Festival nachfragt nach einer nachhaltigen Option, dann kommt das in der Szene an, dann kommt das in der ganzen Lieferantenkette an. Und da haben wir so dann eigentlich das, was wir wollen, nämlich when the tide goes up, all the ships go up, sage ich immer. Ist irgendwie, wir versuchen gemeinsam, diese Szene irgendwie zu verbessern.
Felix hat es gerade schon angesprochen. Möchte man Emissionen reduzieren, lohnt es sich, diese erstmal zu messen und zu analysieren, wo sie eigentlich herkommen. Was das Paradiesgartenfestival im kleinen Stil jedes Jahr macht, hat Music Declares Emergency in der Schweiz direkt mit der Festivalbranche des ganzen Landes gemacht und berechnet, für wie viel Emissionen verschiedene Bereiche der Schweizer Festivals verantwortlich sind. Andreas Jansch hat uns die Ergebnisse der Studie mitgebracht.
Es gibt eine ganz tolle Studie von unseren Kollegen in der Schweiz. Anhand derer würde ich da gerne ein bisschen durch das Thema durchleiten. Und die haben wirklich alle Festivals Indoor wie Outdoor in der Schweiz gemessen. Da kamen sage und schreibe 128.000 Tonnen CO2 wurden da sozusagen analysiert. Und das entspricht einer Kleinstadt mit 25.000 Menschen. Also das ist schon ordentlich, was da zusammenkommt. Da wird viel emittiert und da kann man auch einiges machen. Und wenig überraschend kommt der größte Teil, nämlich 67% von der Mobilität, also sowohl die Künstlerinnen als auch das Publikum, das anreist. Und da sind natürlich diese ganz klassischen Festivals, also jetzt gerade aktuell, ich weiß nicht genau, wann wir da auf Sendung gehen, aber ich glaube, heute oder morgen startet das Novorock. Und das ist ein Klassiker, wo, glaube ich, schon noch sehr, sehr viele Menschen mit dem Auto anreisen, ihre Palette Bier und ihren Billig-Pavillon hinten drin haben, den sie dann dort lassen. Das sind so klassische Festivals, die sehr viel CO2 emittieren.
Wie lässt sich das am besten in den Griff bekommen? Hast du da vielleicht Best-Practice-Beispiele, wie man das Problem der Mobilität lösen kann?
Ich meine, das Grundproblem ist natürlich schon einfach, so ein Festival zu veranstalten an einem Ort, wo es keine Infrastruktur gibt. Also sozusagen eben in der berühmten Pampa. Das ist ein Hauptproblem. Das lässt sich kaum lösen oder nur dadurch lösen, dass man es woanders veranstaltet. Also da wirst du immer ein Mobilitätsproblem haben, weil selbst wenn öffentlich angereist wird mit Shuttlebussen und so weiter, ist das einfach ein Aufwand. Anders, und da sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen die Zukunft auch, wenn es ein bisschen schade ist, sind halt diese neuen City-Festivals wie das Lido Sounds oder ich finde auch das Popfest ist da ein Paradebeispiel dafür, wie es ihm besser gehen kann. Also da haben wir, also beim Popfest haben wir mit Sicherheit einen Mobilitätsanteil von 100% öffentlich, also oder Fahrrad. Da kommt keiner mit dem Auto hin, völlig unmöglich, geschweige denn mit dem Flugzeug oder so. Lido Sounds, glaube ich, ähnlich. Also da mag sein, dass da noch ein paar Autofahrerinnen dabei sind, aber da ist auch der Großteil eigentlich, reist der Öffentliche an, was einfach viel, viel angenehmer ist. Da hat sich ehrlich gesagt die Zukunft, also diese klassischen Festivals irgendwo am Feld wird es wahrscheinlich so nicht mehr geben.
Eine wirklich entscheidende Rolle für nachhaltige Festivals spielt also die Auswahl der richtigen Location. Das hat auch Felix beim Paradiesgartenfestival gemerkt, wie er uns gleich erzählt. Auch ihm habe ich die Frage gestellt, wo beim Festival eigentlich die meisten Emissionen herkommen. Und schnell sind wir auch in diesem Gespräch beim selben Thema gelandet. Der Mobilität und der Frage, wie die Menschen zum Festival kommen. Um vielleicht in das Thema gerade CO2-Emissionen ein bisschen reinzugehen, wo kommen denn bei so einem Festival eigentlich die meisten Emissionen her?
Das sind sehr, sehr viele verschiedene Formen, wo es herkommt. Einer der größten, wenn du in unseren CO2-Bericht liest, ist die Produktion. Also wenn du es teilst zwischen der Produktion und dem, was der Besucher letztendlich macht. Und die Produktion und auch alles, was dahin gehört, ist das, was wir intern lösen können. Nämlich, wie können wir schaffen von vorhinein, und das ist der erste Key-Säule, die wir uns intern gesetzt haben, CO2 zu minimieren. Und das sind 10 verschiedene Punkte. Das geht von Transport, also Mobility, das geht um den Müll, das geht um das Wasser, es geht um Artists, wie kommen die an? Es geht um die Natur, umliegende Natur und. Und das zweite ist, wie gehen wir mit den Besuchern um und wie kommen die zurecht und was setzen wir für ein Regelwerk, dass wir wissen, wie es funktioniert, aber wie kommunizieren wir das gut? Das heißt, diese transparente Form der Kommunikation. Aber noch einmal zurück zu deiner Frage, der größte Eindruck bei einem Festival unseres Ausmaßes ist der Transport. Also da sagt man Richtung 80% des CO2-Abdrucks ist der Transport. Und da ist es natürlich das Auto, weil das ist für uns alle noch immer das Hauptfortbewegungsmittel, wenn man außerhalb der Stadt unterwegs ist. Das kennen wir natürlich von Luftaufnahmen von Festivals. Man sieht ein kleines Festival und rundum natürlich auch ein großes Camping, aber auch einen fetten Parkplatz. Und da war es für uns von Anfang an wichtig, wie können wir dieses Thema von Anfang an lösen. Und da war es natürlich interessant, einen Ort zu finden, der in der Nähe von Wien ist, dort wo unser Publikum, also sehr viel davon auch her ist, aber auch mit dem Zug erreichbar ist. Und wir haben es jetzt mittlerweile geschafft, dank einer wirklich coolen Kooperation mit den Bundesbahnen, mit der ÖBB, dass wir gratis sogenannte Night Trains anbieten. Leute kommen mit dem Zug und wir bringen sie gratis wieder zurück. Und so haben wir es geschafft, was normalerweise 80% des CO2-Abdrucks dieses Event ist, auf mittlerweile 20% zu reduzieren. Das heißt, wir haben ein Viertel davon, was normalerweise Großveranstaltungen haben. Und das ist ein Riesenglück, dass wir diese Kooperation haben. Das ist wirklich cool, mit der nachhaltigsten Marke in Österreich, nachhaltigsten Unternehmen Österreichs, nämlich der ÖBB, zusammenzuarbeiten und da einen Effekt zu haben. Wir haben einen riesen Parkplatz auch, genehmigungstechnisch, den wir haben müssen. Aber dort stehen 100, 120 Autos maximal und die versuchen wir zu incentivieren mit BlaBlaCar, mit anderen Methoden, Carpooling. Wir sagen, wenn du ankommst und weniger als zwei Personen bist, 5 Euro extra. Und die Leute, die sind natürlich, hinterfragen solche Modelle. Es ist viel Kommunikation, was dazugehört. Aber sie schätzen es dann, weil sie wissen, dass es was Gutes ist, was sie dem Festival eigentlich machen.
Was heißt viel Kommunikation? Wie genau macht ihr das? Ich kann mir schon vorstellen, dass sie bei den Leuten erstmal das noch im Hirn drin ist. Ich fahre mit dem Auto ins Festival, kann ich mein Zelt reinpacken, alles und so weiter.
Ich glaube, das ist
schon Umstellung.
Ich glaube, Ihnen zu sagen, dass die beste und einfachste Weise der Zug ist, gar nicht viel über Parken reden, das Parking-Ticket, den Parkplatz-Ticket auch nicht wirklich zu incentivieren, dass man sagt, du brauchst eine halbe Stunde mit dem Zug und du kommst gratis wieder zurück und es ist eigentlich wie eine U-Bahn-Fahrt, einfach viel zu kommunizieren und gleichzeitig auch zu sagen, du machst was Gutes dafür. Wir wollen auch heuer in jeder Form auch am Weg zum Festival, wenn du vom Zug kommst, den Leuten Informationen geben. Du bist mit dem Zug gekommen, du hast so und so viel beigetragen zu unserer CO2-Bilanz. Ich glaube, es macht Leute happy, genauso wie uns auch. Wenn wir was beitragen können, wenn es einen coolen einen Benefit gibt und man danach sagt, war eine gute Sache, die ich gemacht habe, dann macht man das auch gern.
Jetzt habt ihr es ja von ersten auf das zweite Jahr schon geschafft, eure Emissionen deutlich zu reduzieren, obwohl das Festival tatsächlich eigentlich größer geworden ist. Genau. An welchen Stellschrauben habt ihr denn in der Zwischenzeit noch gedreht?
Transport. Also das ist noch einmal, wir hatten im ersten Jahr 2/3 der Leute, die mit dem Zug gekommen sind. Und im 2023, also letztes Jahr, waren es fast 90%, die mit dem Zug gekommen sind. Das hat einen Rieseneffekt. Wir haben das Dieselaggregat so gut wie möglich abgeschafft bei uns. Das heißt, wir haben den Dieselverbrauch von, glaube ich, 9.000 auf 4.500 Liter verbraucht. Das klingt wahnsinnig viel, aber du baust eine Stadt dort auf, wirklich eine kleine Stadt.
Ist das der Normalfall, dass bei Festivals das Aggregat erzeugt wird?
Ja, klar. Na klar, das sieht man als Besucher nicht, aber im Hintergrund bekommst du die Rechnung und vor allem wir bekommen die Analyse. Das ist ja der Punkt, wir gehen in diese CO2-Analyse tief hinein und wir sehen es vor uns und wir haben gesehen, das ist etwas, woran wir arbeiten müssen. Und wie der Zufall will, gibt es dort den Energiepark Bruckner Leiter. Und der Energiepark Bruckner Leiter war einer der Vorreiter in Windkraft in Österreich. Ich glaube, sie haben sogar das erste Windrad aufgestellt in Österreich. Und die sind mega motiviert und super nett und interessiert. Und wir haben mit ihnen letztes Jahr das Testprogramm eines, wie schaffen wir, dieses Dieselaggregat loszuwerden. Und da sind wir eigentlich auf das Naheliegendste gekommen, nämlich den Strom, der dort lokal und nachhaltig und reusable produziert wird, haben wir mit Stromkabel, also mit dem ganz normalen Power Grid, der dort ist, zum Festival gebracht und haben somit einmal das Kerngelände des Festivals zu 100% aus erneuerbarer Energie produziert, was auch einen großen Effekt hat. Das waren ein paar tausend Liter Diesel. Heuer planen wir das vollständig, das heißt nicht nur das Festivalgelände selbst, sondern auch das Camping, was damals eine Herausforderung war, zu 100% aus nachhaltiger Energie aus dem Energiepark. Und das ist eine wirklich coole News, weil da gibt es in Europa nur ganz, ganz wenige, die das können, aber die auch den Zufall nicht haben, dass wir wirklich neben den Windrädern sind und neben den Photovoltaikanlagen und neben einer Biogasanlage. Das sind wirklich coole Zufälle, aber irgendwie, wenn man was richtig macht, kommen auch gute Sachen auf uns zu.
Das kann ich mir vorstellen. Weil Nürnberg wahrscheinlich auch gerade so eine Festivalbühne mit riesen Soundanlage und Lichttechnik wahrscheinlich auch sehr viel Energie zieht. Man möchte wahrscheinlich daran auch dann nicht sparen.
Nein, man darf nie am Effekt sparen. Ich meine, wir sagen schon, wir sind jetzt nicht das Festival, das riesengroße Lichtshows und riesengroße Feuerwerke hat, weil das würde auch falsch rüberkommen. Aber wir müssen, die Basis muss schon stimmen, aber wo gibt es Möglichkeiten? Und die versuchen wir halt auszureizen. Und wo es eine Möglichkeit gibt, dort schauen wir halt.
Wie groß diese Möglichkeiten tatsächlich sind, das zeigt die Studie von Music Declares Emergency aus der Schweiz, die wir vorhin schon einmal angesprochen haben. Andreas erklärt uns, in welchen Bereichen es noch Einsparungspotenziale gibt.
Genau, also es gibt die großen Punkte, oder der größte Punkt ist eben die Mobilität, ganz klar. Dann ist es die Essen und Getränke vor Ort, also die klassischen Stände, die Unterkunft der Fans, die Bewerbung, da vor allem Printwerbung macht einen relativ großen Teil aus, die Energie, die verbraucht wird vor Ort. Auch da, glaube ich, ist ein großer Teil vor allem bei den Indoor-Festivals die Frage, wie werden die geheizt und so weiter. Und der Müll. Das sind so die großen Punkte. Und die Schweizer haben da eben ein paar ganz spannende Szenarien durchgespielt. Auf der einen Seite bei der Mobilität, also wenn jetzt wirklich, ich glaube, es war ein Anteil von über 80% teilweise, die mit Autos anreisen. Also wenn man das runterbringt auf zum Beispiel 50% Public Transport oder sogar 100% Public Transport, dann sinkt der gesamte Ausstoß schon deutlich. Bei Essen und Getränken wurde zum Beispiel durchgespielt, wenn jeder Stand ein vegetarisches oder veganes Gericht anbieten müsste und das zum Beispiel billiger ist oder gestützt wäre, also so analog dem Jugendgetränk, das man anbieten muss, das günstigste Getränk sein muss sozusagen. Also wenn du sowas anbieten würdest und du würdest es schaffen, dass der Fleischkonsum auf dem Festival um 50% reduziert würde, würde das 9% in der Gesamtmasse machen. Also da ist schon noch einiges drinnen. Prince ist, glaube ich, klassisch, einfach keine Plakate, Flyer und ähnliches mehr aufhängen für die Geschichten. Braucht es nicht, die Leute wissen es eh. Also das, glaube ich, ist auch ja, wirklich ein bisschen retro. Und ja, bei der Energie kann man schlicht und ergreifend die klassischen Dinge sagen, die für alle anderen auch gelten. Das heißt, besser dämmen, andere Energiequellen wählen und auch da sind Einsparungen bis zu 50% möglich. Also in Summe ließen sich diese 128.000 Tonnen um die Hälfte reduzieren.
Okay, das ist ja wirklich ordentlich. Das ist heftiger. Ja, auch bei der Energie kommt es wahrscheinlich dann schätze ich mal auch auf die Location-Wahl an, weil wenn man irgendwo auf dem Feld ist, muss man wahrscheinlich auf Generatoren zurückgreifen, schätze ich.
Fast. Genau, absolut. Ja. Wobei da tatsächlich, also es wurden da Indoor-Festivals wie Outdoor-Festivals, also sozusagen durch die Bank und da war natürlich so Heizöl und solche Sachen, also das Beheizen einer großen Festival-Location, einer Indoor-Festival-Location im Winter oder im Herbst braucht viel Energie.
Ja. Wenn wir jetzt aus der VeranstalterInnen-Perspektive vielleicht mal in die BesucherInnen-Perspektive wechseln, kannst du uns vielleicht ein paar Tipps geben, worauf sollten jetzt klimabewusste Menschen achten bei der Festivalplanung im Sommer? Sowohl bei der Auswahl der Festivals als auch vielleicht beim Verhalten dann rund ums Festival?
Ja, also ich meine, wie schon vorher erwähnt, ist bitte nehmt euren Müll mit. Also das ist, finde ich, das ist eins der wichtigsten Dinge und man kann, glaube ich, auch durchaus seine Freunde oder Kolleginnen oder Zeltnachbarinnen darauf aufmerksam machen, dass man den Pavillon, auch wenn das Festival nicht überlebt hat, zumindest wieder mitnimmt. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, geht es um solche Dinge, schon auch um Konsumentinnenentscheidungen, eben am Essensstand das vegetarische oder vegane Gericht wählen. Dann würden auch mehr angeboten werden. Also das ist natürlich schon auch wie bei vielen Dingen Angebot und Nachfrage. Ich verstehe jeden, der gerne auf Snowrock fährt, ist ein tolles Festival. Am Ende des Tages ist es aber vielleicht schon auch die Konsumentinnenentscheidung zu sagen, mache ich dieses Jahr nicht, fahre lieber aufs Lido.
Zumindest was das Essen angeht, stellt sich die Konsumentenfrage beim Paradiesgartenfestival tatsächlich nicht. Dort werden von vornherein nur vegetarische Gerichte angeboten. Da die Ernährung ja durchaus ein Trigger-Thema im Klimaschutz ist, habe ich mich gefragt, wie das bei den BesucherInnen wohl angekommen ist.
Ich war total gemischten Gefühls, wie ich mit dem Team gesprochen habe. Oder beziehungsweise ein großer Punkt auch war, Fleisch auf einem Festival haut deinen CO2-Bilanz über den Haufen, wie man in Wien so schön sagt. Ich habe gedacht, das wird gar nicht gut akzeptiert werden, weil ich kenne meine Pappenheimer und denke mir dann, vielleicht auch ein Festival, könnte es sein, dass man dieser typische Gedanke, dass man die Energie aus dem Fleisch braucht. Es war aber überhaupt nicht so. Es war total gut angenommen und viele Leute sind zurückgekommen und haben eigentlich gesagt, ich wusste gar nicht, dass es nur vegetarisch ist. Und das sind irgendwie schöne Effekte und es ist wirklich nichts dabei. Ich bin auch kein Vegetarier, aber es ist echt nichts dabei, wenn man ein Wochenende merkt, dass es nicht notwendig ist, jeden Tag Fleisch zu essen und auch nicht auf einem Festival. Es gibt köstliche Wiener Gerichte mit Langosch und anderen Sachen, die man sich hineinhauen kann, wo man auch voller Energie ist. Und das geht gut. Der nächste Schritt ist halt, das ein bisschen weiter zu treiben und zu schauen, bei jedem Foodtruck ein bis zwei vegane Gerichte zu haben. Das hilft noch ein bisschen weiter. Ich finde, das Festival, wie ich vorher gesagt habe, ist immer ein Raum, wo man Sachen probieren kann, wo man neue Freunde kennenlernt, wo man neue Musik kennenlernt, aber auch, wo man sich selbst besser kennenlernt und sagt, okay, muss nicht immer Fleisch sein immer.
Wie relevant ist denn das Thema Nachhaltigkeit und auch die Klimakrise allgemein in der elektronischen Musikszene? Ist das präsent?
Sehr präsent. Also ich kann dir nicht sagen von der Künstlerseite. Ich kann dir nur sagen aus dem Thema, aus dem Bereich der Veranstalter. Wie ich gesagt habe, dass die Szene in Österreich ist noch recht klein und so wie in Österreich Usus sind wir immer 5 bis 10 Jahre hinterher in vielen Dingen. Aber wir merken es schon alleine bei unserem Feedbackbogen, den wir schicken und das wir bekommen, dass ein Teil der Entscheidung ist, eine Karte zu kaufen, unsere Nachhaltigkeitsaspekte sind. Das heißt, sie kommen nicht nur wegen dem Line-Up, sondern sie kommen, und was uns sehr verwundert hat, zu einem gewissen Teil auch, weil wir nachhaltig sind. Und ich glaube, das wird in unserem Everyday Life in den nächsten 10 Jahren 100% ein Faktor sein. Und das wissen die Holländer und das weiß auch so ein Festival wie Glastonbury, denen es eigentlich wurscht sein könnte. Aber die machen Aktionen, die total undenkbar waren vor 10 Jahren. Die haben eigene Windräder mittlerweile gebaut, um das Festival für 100.000 Leute den Strom zu versorgen. Und das kommt bei den Besuchern an. Das ist natürlich überall, wo etwas passiert, wo Menschen zusammenkommen, ist ein gewisser CO2-Abdruck. Aber der Next Step muss sein, wie findet das statt und was machen die Veranstalter Gutes. Aber zu deiner Frage, ich glaube, es wird immer größer werden und ich glaube, wir kommen nicht drum rum, wie in jeder Sparte dieses Lebens das Thema ernst zu nehmen. Manche haben es leichter, die starten ein neues Business und können es von Anfang an mitdenken. Bei anderen ist es wieder schwerer, wenn du an große Rock-Festivals denkst. Die gibt es seit 30 Jahren. Culture Change ist eines der schwierigsten Dinge, wie du weißt, einzuführen. Und da plötzlich zu sagen, wir machen alles anders, ist sehr schwer. Aber Step by Step, glaube ich, kommen wir dorthin.
Gerade wenn es draußen irgendwo auf dem Feld ist, ohne Infrastruktur wahrscheinlich.
Extrem, aber ich glaube, es ist machbar und das sind so kleine Dinge. Ich glaube, vor 10 Jahren haben wir uns auch nicht gedacht, dass nur Pfandbecher schon unterwegs sind. Und jetzt geht es so in die nächste Richtung und bei uns ist so, wir haben gesagt, Pfandbecher, klar, das machen wir. Heuer haben wir eine echt coole Kollaboration, die haben wir noch nicht angekündigt, aber die kommt mit dem Essenslieferanten Volt und Weitel. Die arbeiten jetzt schon zusammen. Weitel produziert Pfandgeschirr, also Besteck und Teller. Volt ist ein Essenslieferant, der auch hier in Wien recht groß ist. Und gemeinsam schaffen wir, dass das Festival nicht nur Pfandbecher, sondern auch Pfandgeschirr hat. Und das klingt vielleicht nach einem kleinen Gimmick, das wir haben, aber musst dir vorstellen, 10.000 Besucher, 12.000, 14, kommt drauf an, wie viel wir heuer schaffen, 14.000 Menüs, die wir hergeben, 14.000 mal 200 Gramm pro, wir hatten zwar aus Karton und aus Holz das Geschirr, aber es ist trotzdem Müll und muss trotzdem recycelt werden. Das sind 3-4 Tonnen Müll, die wir komplett streichen können, weil das geht wieder zurück und wird wiederverwendet. So Step by Step kommen wir dorthin und ich glaube, dass so ein Pfandgeschirr auch in unserem täglichen Leben immer größer wird. Das weißt du sicher auch, immer mehr, dass immer mehr sich darauf stützen. McDonald's in Frankreich und viele andere machen es vor. Und ich finde das alles so coole Sachen, die man auf einem Festival probieren kann. Und das ist eine kleine Welt und das funktioniert sehr cool.
Um nochmal auf ein Thema von vorher zurückzukommen. Ihr bezeichnet euch ja als Österreichs erstes CO2-neutrales Festival. Jetzt habt ihr es natürlich geschafft, eure Emissionen schon extrem niedrig zu halten. Ich glaube, 12,2 Kilogramm pro Person war es letztes Mal. Das ist ja aber trotzdem nicht null. Ja. Warum ist dann CO2-neutral? Kompensiert ihr das?
Wir kompensieren es. Das heißt, wir sagen immer nur, if you can measure it, you can manage it. Und das heißt, das immer von Anfang an zu messen. Da gibt es die Firma, eine Auditing-Firma, die heißt A Greener Future. Die verleihen auch einmal im Jahr an das nachhaltigste Festival einen Preis. Denn früher hat es A Greener Festival geheißen, jetzt A Greener Future. Coolerweise hat das Paradise City Festival, unser Schwester-Event, heuer den Preis gewonnen, das nachhaltigste Festival der Welt. Mit denen messen wir das und natürlich setzen wir das CO2 ab. Das ist aber nicht alles, wie du so richtig sagst. Das macht das Kraut nicht fett, sondern wichtig ist, dass man jedes Jahr, so wie du gesagt hast, den CO2-Abdruck pro Besucher senkt. Wir waren im ersten Jahr, glaube ich, bei 14,5. Jetzt sind wir bei meinen erwarteten und erhofften 12. Und je mehr wir tun und je mehr auch wir hören, auf das kommt nämlich nicht nur eine Nummer von CO2, ihr habt jetzt 90 Tonnen CO2 den Abdruck letztes Jahr gehabt, sondern es kommen auch Gott sei Dank viele coole Recommendations, weil die mit sehr, sehr vielen Festivals internationalen arbeiten und wir das zum Ansatz nehmen, okay, passt. Bei Waste hatten wir zum Beispiel letztes Jahr das Problem und beim Transport von den Abfallwegen hatten wir das Problem. Um auf das Thema einzugehen, es hat irrsinnig geregnet. Es ist der ganze Müll nass geworden. Der war viel schwerer als vorher. Deswegen war das Ganze auch eine größere Anzahl, als wir erwartet haben. Wir sind teilweise den Müllwegen nicht reingekommen, weil es geregnet hat. Die müssten zweimal kommen. Dadurch hat sich der Transportweg verlängert. So viele coole Sachen, die cool für uns, dass wir sie eigentlich nur daraus lernen können. Und diese die CO2-Absetzung am Schluss ist eigentlich nur das i-Tüpfelchen. Das Wichtige ist, dass wir es messen und jedes Jahr ein bisschen geringer werden.
Was sind denn die Pläne für dieses Jahr jetzt bezüglich Nachhaltigkeit, aber auch sonst mit dem Festival? Kannst du einen kleinen Ausblick geben?
Ja, also wir werden größer. Das ist einmal das Wichtigste. Es kommen mehr Besucherinnen und Besucher zum Festival. Wir haben ein sehr, sehr cooles Programm, wieder aus internationalen Headlinern und lokalen coolen Künstlerinnen und Künstler. Sehr, sehr divers, so wie unser Publikum auch. Andererseits machen wir weiter mit unseren CO2-Bestrebungen. Da habe ich dir eh schon erzählt, die Kooperation mit dem Energiepark und Bruckner Leiter. Eine coole Kooperation mit Mastercard und Erste Bank und Global Payments. Das klingt auch nicht vielleicht auf den ersten Blick oder auf das erste Mal hören, wie kann das nachhaltig sein, aber wir sind das erste Cashless-Festival. Das heißt, wir vermeiden die Cash-Zahlung, weil wir im Hintergrund wissen, dass eine Cash-Zahlung 35% mehr CO2 verbraucht als eine bargeldlose Zahlung.
Wegen Serverleistung oder warum?
Die ganze Wertschöpfungskette des Geldes, Serverleistungen, die Energie, die Produktion des Geldes, für uns auch die Securities, die dazukommen müssen, der Transport hin und zurück, das ist einfach auch geschmeidiger.
Denkt
überhaupt nicht dran, aber es macht auch das Leben einfacher, wenn du nicht immer wieder Chips aufladen musst und die Coins holen musst und gar nicht weißt, wie viel du hast. Und Energiepark habe ich gesagt, die Kooperation mit Volt und Vital ist sehr, sehr cool. Hoffentlich vergesse ich jetzt nichts. Wir haben, das war es so circa. Also das sind unsere Bestrebungen. Einerseits mit Musik weitermachen, die Musik zu spielen, die vielleicht auch noch nicht ganz so bekannt ist, die aber sicher im Kommen ist. Das ist auch praktisch, in Belgien ein Festival zu haben, das immer an der Vorfront von jeglichem Know-how ist.
Was ist denn ankommen?
Ja, unterschiedlich. Wir haben einen coole neue Stage-Hosts. Die Musik wird gefühlterweise immer schneller, immer hedonistischer. Das ist so eine Seite. Wir haben DJ Gigolo, die wir heuer gebucht haben. Das heißt, einerseits decken mir so ein bisschen ab, was im Kommen ist, die schnellere elektronische Musik, da ist einer Stage-Host der Tutu Da Club aus Wien. Andererseits nehmen wir das mit auch, was diese elektronische Musik hervorgebracht hat, nämlich die Wegreiter der Techno-Musik, da haben wir Dixon und Ben Clock bekanntermaßen aus dem Berghain, der dort Resident ist, Alan Alien, viele coole verschiedene Acts, die man neu entdecken kann und viele coole österreichische Künstlerinnen und Künstler.
Wo wir jetzt schon bei der musikalischen Seite gelandet sind, schließt eine Frage perfekt an, die ich Andreas von Music Declares Emergency gegen Ende unseres Interviews gestellt habe. Sie hat zwar nicht direkt etwas mit Festivals zu tun, beschäftigt mich persönlich aber schon länger. Ja, das ist ja so, dass sich immer mehr KünstlerInnen pro Klimaschutz aussprechen und das auch sehr öffentlich tun. Trotzdem finde ich, kommt das Thema in der Musik vergleichsweise wenig an. Zu anderen politischen Themen, sei es irgendwie Rassismus, soziale Ungleichheit, Feminismus, da fallen mir aus dem Stegreif irgendwie 10 Songs ein dazu. Klimasongs muss man wirklich suchen, finde ich persönlich. Woran denkst du, liegt das?
Also es ist auf der einen Seite ist es ein bisschen, also das merken wir auch bei uns, wenn wir über Bands, mit Bands sprechen, dass sie sagen, ja, aber ich fahre selber mit dem Auto oder ich esse auch hin und wieder Fleisch und ich fliege da hin und wieder. Also dass da sozusagen schon ein bisschen so die Angst vorherrscht, wenn ich das Thema anspreche, dann darf ich das nur, wenn ich sozusagen vorbildlichst selbst lebe, weil sonst ja, biete ich da Angriffsfläche. Ja, was natürlich die ganze Sache schwierig macht und auch ein bisschen absurd ist, ja, weil ich weiß nicht, bei allen anderen diesen gesellschaftlichen Themen ist man da jetzt nicht so streng. Ja. Also ich finde durchaus, dass das, oder anders gesagt, wir sind der Meinung, dass sozusagen diese Grund, die Infrastruktur von der Politik kommen muss. Also man kann ja nicht das Individuum oder den Musiker verantwortlich machen, dass er mit dem Van fährt, wenn das einfach deutlich billiger ist als mit der Bahn. Das heißt, die Politik muss da schauen, dass das Reisen mit der Bahn deutlich billiger wird und günstiger wird für den Einzelnen oder für den, in dem Fall, für die Musikerin oder den Musiker. Und dann fährt er natürlich auch mit der Bahn. Aber gerade also in unserem Indie-Bereich ist sozusagen, muss man wirklich bei den Touren auf jeden Euro schauen, dass da am Ende noch was überbleibt. Und klar wählt man das günstigste Verkehrsmittel. Ja. Und das ist blöderweise aktuell der Van und nicht der Zug.
Ja, vielleicht ist das ja ein Anstoß für alle MusikerInnen unter euch. Probiert doch mal ein paar Klimasongs zu schreiben. Ihr dürft das, auch wenn ihr selbst noch nicht perfekt klimafreundlich lebt. Das gilt übrigens auch für alle unmusikalischen ZuhörerInnen. Mindestens genauso wichtig wie die Anpassung der eigenen Verhaltensweisen ist es, für den Klimaschutz laut zu sein und sich zu positionieren. Zum Ende unserer Folge habe ich wie immer ein paar Tipps aus dem Klimaaktiv-Kosmos für euch. Diesmal speziell für alle diejenigen, die selbst Events veranstalten. Und das müssen keine Festivals sein. Wenn du bei deiner Veranstaltung auf eine klimafreundliche An- und Abreise setzen möchtest, dann schau dir auf jeden Fall die Förderangebote zur klimafreundlichen Veranstaltungsmobilität von Klimaaktiv Mobil an. Von klimafreundlichen Mobilitätslösungen wie Shuttlebussen und Sonderzügen, über Radabstellanlagen und Carsharing-Modellen bis hin zu Bewusstseinsbildungsmaßnahmen gibt es einen bunten Strauß an Fördermöglichkeiten. Alle Infos erhältst du über das Beratungs- und Förderprogramm Mobilitätsmanagement für Freizeit und Tourismus. Alles Wichtige dazu unten in den Shownotes. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wie immer freue ich mich sehr über eine Bewertung und ein Follow in der Podcast-App deines Vertrauens. Bis zum nächsten Mal. Das war der Klimadialog, der Podcast von Klimaaktiv, der Initiative des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Klimaaktiv fördert den Dialog Österreichs am Weg zur Klimaneutralität 2040. Wir zeigen, welche Maßnahmen sinnvoll sind und mit hoher Qualität umgesetzt werden können. Ob beim Bauen und Sanieren, Energiesparen, dem Einsatz erneuerbarer Energien oder in der Mobilität. Auf www.klimaaktiv.at findest du eine Übersicht über alle Angebote von Klimaaktiv. Bis zum nächsten Mal.